Ja, auch ein herzliches Willkommen noch einmal von meiner Seite. Schön, dass wir Musiker haben, die uns immer wieder anleiten, in die Anbetung zu kommen. Vielen Dank auch der Musikband für ihre Begleitung. Wisst ihr, ein Online-Gottesdienst ist ja nicht nur eine technische Meisterleistung unserer Teilnehmer. Das sicherlich auch, und wir sind sehr dankbar, dass unsere Techniker immer wieder gute Aufnahmen machen. Aber ein Online-Gottesdienst ist vor allem auch ein Gottesdienst in der Gegenwart Gottes. Ich weiß, dass er gerne da ist, weil wir Menschen uns seinem Wort öffnen. Und wenn wir uns jetzt mit einem biblischen Text beschäftigen, dann gehe ich davon aus, dass er mit uns reden will, dass er eine Botschaft für unser Leben hat. Und die mag bei dem einen so aussehen und bei einem anderen auch wieder anders. In jedem Fall ist es gut investierte Zeit, dass du jetzt hier bist. Und Gott segne dich auch durch dieses Wort heute Morgen. Was wird uns beschäftigen? Ich lese uns einen Text aus dem ersten Buch der Bibel. Wir beschäftigen uns ja gerade mit einer Reihe von biblischen Persönlichkeiten und heute also Jakob. Der Zusammenhang dieses Textes ist folgender. Jakob hatte große Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen mit seinem Bruder Esau. Das hatte bestimmte Gründe, ich komme später darauf noch zurück. Und jetzt kam Esau, sein Bruder, mit einigen Soldaten und mit einer nicht ganz kleinen Macht ihm entgegen. Das machte ihm Angst. Jakob brachte alle seine Angehörigen in Sicherheit. Und dann lesen wir Folgendes in 1. Mose 32, Vers 25. Jakob aber blieb allein zurück. Da kämpfte ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er Jakob nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sagte: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach: Lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog. Und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israel bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hatte. Soweit dieser Abschnitt aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose. Vor einigen Jahren las ich einen sehr interessanten und auch provokativen Artikel in einer Zeitschrift von Eugene Peterson. Der Titel lautete, man glaubt es kaum, Jesus und seine Nieten. Untertitel: Von unmöglichen Christen und katastrophalen Gemeinden. Übrigens stammt dieser Titel aus dem Buch Die Praxis der Auferstehung. Peterson stellt sich darin die Frage: Was ist eigentlich meine Aufgabe als Pastor? Antwort, und ich zitiere ihn: Bezeugen, dass der Heilige Geist aus den Menschen meiner Gemeinde etwas formt. Eine Ansammlung von zerbrochenen, humpelnden, verkrüppelten, sexuell und geistlich missbrauchten, emotional unstabilen, passiven, aggressiven, neurotischen Männern und Frauen. Da gibt es Männer um die 50, so schreibt er, die schon dutzende Male im Leben auf die Nase gefallen sind und ahnen, dass sie es nie wirklich schaffen werden. Frauen, die in ihrer Ehe übergangen worden sind, verachtet oder missbraucht wurden und dennoch versuchen, treu zu bleiben. Menschen mit süchtigen Kindern oder Ehepartnern. Aussätzige, Blinde, Taube, notorische Sünder. Und gleichzeitig gibt es ein paar Neubekehrte, so schreibt er, die wissen, wie man betet, voller Energie sind und Eifer. Und dann gibt es einige gealterte Heilige, die zuhören können und wissen, wie man durchhalten kann. Und dann gibt es auch in der Gemeinde eine große Anzahl von auf Distanz bleibenden Leuten, die einfach hier und da mal auftauchen. Keiner weiß genau warum. Und da habe ich sie also vor mir, so schreibt Pedersen, die Heißen, die Kalten und auch die Lauwarmen. Christen, halbherzige Christen, beinahe Christen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, so schreibt er, sie mir auszusuchen. Aber jede Gemeinde verdient es, dass man einen langen, liebevollen Blick auf sie wirft. Man braucht Zeit dafür, wenn wir es tun. Und dann merken wir plötzlich, dass dies tatsächlich die Kirche Jesu ist, die vom Heiligen Geist geformte Gemeinschaft, die Christus da repräsentiert, wo sie lebt. In seinen Briefen nennt Paulus diese Menschen Heilige. Jeder weiß, dass das im herkömmlichen Sinne nicht stimmt. Es gibt so gut wie keine wirklichen guten Christen. Und dennoch bezeichnet Paulus seine Leute als Heilige. Wisst ihr, Gott scheint geradezu versessen darauf zu sein, seine Beziehung zu den allerschlimmsten Menschen aufrechthalten zu wollen. Und ich frage euch, ist das erlaubt, so über Gemeinde zu reden? Kann das der Entwurf einer christlichen Gemeinschaft sein? Eine Ansammlung von zerbrochenen, humpelnden, verkrüppelten, sexuell oder geistlich missbrauchten, emotional unstabilen, passiven, aggressiven, neurotischen Männern und Frauen? Ich hoffe natürlich, dass das nicht unsere einzige Sicht auf Gemeinde ist. Und dass Kirche mehr ist als die Gemeinschaft von gefährdeten oder gebrochenen Leuten. Aber hat Pedersen nicht auch irgendwie recht, wenn er ein solches Bild malt von Gemeinde? Ist das nicht auch unsere Erfahrung, die wir alle irgendwie spüren, dass wir in einer Unvollkommenheit auch Christen sind? Noch einmal, hat er nicht irgendwo auch recht mit diesem Bild? Und ich glaube, er hat. Und darum habe ich auch diesen Artikel von Pedersen zitiert. Er malt die Gemeinde nicht dunkler, als sie ist. Vielleicht etwas einseitig. Aber worauf es ankommt, ist, dass es etwas gibt, was das Dunkel im Leben der Menschen erhellen kann. Und das, ihr Lieben, ist Segen Gottes. Die Geschichte, die ich euch gelesen habe, ist eine Geschichte des Segens Gottes. Und darum brauchen wir ganze Aufmerksamkeit, um zu sehen, wie Gott segnen will. Und Jakob war einer von diesen beschriebenen Menschen. In seinen älteren Semestern war er ein Mann Gottes. So wird er uns beschrieben. Aber wisst ihr, er war es nicht immer. Sondern er ist es geworden, er ist gewachsen. Schon als er auf die Welt kam, hat er gezeigt, dass er ein Filou war. Die Bibel beschreibt die Geburt von ihm, dem Jakob und seinem Zwillingsbruder Esau. Und Esau kommt als erstes auf die Welt. Und dann beschreibt die Bibel eine ganz kleine Nebenbemerkung. Und Jakob hielt die Ferse seines Bruders. Als wollte er sagen, hab dich, du wirst mir nicht entwischen. Und das war einer der Gründe, warum sein Vater ihn Jakob nannte. Jakob heißt so viel wie Fersenhalter, aber auch Betrüger, Listiger, Lügner. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn sein Vater oder seine Mutter sich niederbeugt über seine Wiege und sagt, na, mein kleiner Lügner, wie geht es dir denn? Oder wie man hier im Schwäbischen sagt, du kleines Scheißele. Ich hoffe, dass es richtig ist. Ich bin nicht aus Schwaben, aber das kam so in meiner Erinnerung. Das war seine Identität. So war er. Immer auf seinen Vorteil bedacht. Immer Ausschau halten nach dem leichtesten Weg im Leben. Nie hinten anstehen, immer im Rampenlicht sein wollen. Das war Jakob. Und er schaffte es eines Tages seinem älteren Bruder, das sogenannte Erstgeburtsrecht abzuluxen. Esau kam vom Feld, hatte ordentlich Kohldampf und Jakob hatte eine gute Linsensuppe gekocht. Und Esau bat ihn, gib mir doch von dieser Linsensuppe. Und er ergreift die, die Gelegenheit und sagt, okay, dann verkauf mir dein Erstgeburtsrecht, dann bekommst du von mir die Linsensuppe. Typischer Fall von Ausnutzung einer Notlage. Und Esau tut es, völlig gedankenlos. Aber Jakob hatte etwas im Sinn. Er wusste genau, dass mit dem Erstgeburtsrecht vieles verbunden war an Segen. Und zu einem späteren Zeitpunkt will der Vater Isaak dem Esau dann als Erstgeborenen diesen Erstgeburtssegen aussprechen. Und dazu muss man wissen, wenn ein Vater in der Antike damals das tat, dann ging sozusagen die Kraft seines Lebens auf das Leben seines Sohnes über. Einmal ausgesprochen, war dieser Segen für immer gültig. Und Jakob schaffte es mit einer List, sich beim Vater als Esau auszugeben. Die Bibel beschreibt das und sie sagt, dass Esau ein sehr behaarter Mensch war. Jakob aber war so ein Feingeist. Und der Vater hatte entweder grauen oder grünen Star, wir wissen es nicht genau, er konnte aber nicht gut sehen. Und da geht Jakob hin, er legt irgendein Tier, legt sich dieses Fell um seine Arme, sodass der Vater denkt, oh, das ist Esau, ich kann ihn segnen. Und genau das passiert und er spricht den Segen über Jakob aus. Jakob landet hier einen Coup und erhält den ganzen wertvollen Segen, den sein Vater Isaak schon von seinem Vater Abraham bekommen hatte. Jakob sollte die Generation weiterführen, die das erwählte Volk Israel werden sollte. Und wisst ihr, was das bedeutet? Und das ist ein wichtiger Gedanke aus diesem Text. Deine Familiengeschichte kann noch so sehr schräg und kaputt aussehen oder sich anfühlen oder in deiner Erinnerung ihr Unwesen treiben. Es bleibt dabei. Gott hat immer einen guten Plan, hat immer gute Gedanken über dein Leben. Du kannst ein noch so schwaches Selbstwertgefühl in dir tragen. Der Segen Gottes verleiht dir immer ein besonderes Wertgefühl. Dein Lebensweg mag noch so sehr von Schicksalsschlägen besät sein. Gottes Segen kann trotzdem daran anknüpfen. Und sein Segen ist bedingungslos. Und genau das, liebe Gemeinde, ist der Grund dafür, was auch die Kirche Jesu in unserer Zeit erleben darf, was wir alle erleben dürfen, da, wo wir uns Gott öffnen. Trotz aller Fehler und Schwächen und Sünden wird der Segen Gottes nie ganz an uns vorübergehen, selbst wenn wir meinen, wir hätten diesen Segen nicht verdient. Haben wir auch nicht. Wenn Segen in unserem Leben an uns vorbeigeht, dann hängt es nicht an Gott. Es hängt an uns. Wir sind es, die uns den Segen Gottes immer wieder aus dem Leben nehmen. Nicht, weil Gott uns nicht segnen will, sondern darum, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Weil wir glauben, dass andere Dinge segensreicher für unser Leben sind. Und Gott sagt, nein, ich will dich segnen. Ja, wir können Segen verhindern in unserem Leben, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Aber Gott möchte nicht, dass sein Segen in unserem Leben einfach versickert. Sein Segen in unserem Leben soll uns zu den Zielen führen, die Gott für unser Leben hat. Ich wurde in diesem Zusammenhang an eine große Krise im Bund der Baptisten im Jahre 2002 erinnert. Keine Kirche wünscht sich eine wirkliche Krise. Die Belastungen waren enorm. Es war eine große Uneinigkeit in unserem Bund. Und viele heftige Diskussionen und auch Beschuldigungen waren von allen Seiten zu hören. Doch bei allen Schmerzen, die unsere Kirche damals erleben musste, hatte die Krise etwas Gutes. Krisen zu erleben bedeutet auch, dass man neue Chancen bekommt. Neue Dinge zu entdecken. Wer in der Krise steckt, der steigt ungewollt aus seinem alltäglichen Trott aus. Und er wird offen für Veränderung. Und ich glaube, das hat unser damaliger Präsident Siegfried Grossmann gewusst und einen enorm wichtigen Ausspruch gewagt. Er sagt, das Fenster für wirkliche Veränderung geht wieder zu, sobald es uns gut geht. Noch einmal. Das Fenster für wirkliche Veränderungen geht wieder zu, sobald es uns gut geht. Das bedeutet, die Krise ist nie nur eine Belastung. Sie ist auch Chance, sich zu verändern, auf wesentliche Dinge wieder zu schauen. In schlechten Zeiten sind wir eher für neue Entscheidungen bereit als in guten Zeiten. In dem Sinne sind schlechte Zeiten manchmal auch gute Zeiten und gute Zeiten können auch schlechte Zeiten sein. Ich will das einmal veranschaulichen an einigen Beispielen. Jemand sagte einmal, erst nach dem Zerbruch meiner Ehe habe ich wieder zu Gott zurückgefunden. Oder jemand sagt, erst in meiner Krankheit begriff ich, wer Jesus Christus für mich war. Oder der bekannte Autor C.S. Lewis musste erleben, wie seine Frau ganz schwer an Krebs erkrankte. Und mitten in dieser Lebensphase schrieb er folgende ganz wichtige Erkenntnis für ihn auf. Er sagt, Schmerz ist der Lautsprecher Gottes. Ja, das glaube ich, weil es auch meine Erfahrung ist. Krisen lassen uns nach Gott fragen, nach etwas Höherem und wecken in uns die Sehnsucht, wieder neu gesegnet zu werden. Irgendwie wieder auf die Gewinnerstraße im Leben zurückzukommen. In der Krise, wenn der Schmerz der Enttäuschung stärker wird, dann hörst du aus dem Lautsprecher Gottes das Wort, lass Gott nicht los. Lass Gott nicht los. Unser Text beginnt damit. Jakob, so heißt es hier, blieb allein zurück. Und da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Es klingt nach Überfall im ersten Augenblick. In der Einsamkeit kämpft also ein Mann mit Jakob. Der hatte ja gerade seine ganze Familie über den Fluss Jabbok in Sicherheit gebracht, weil Esau sich ihm näherte mit einer relativ großen, starken Armee. Und er hatte Angst. Angst, dass Esau ihn und seine Familie umbringen würde, weil er ihn doch damals betrogen hatte. Und, liebe Gemeinde, dann blieb er allein zurück. Das ist eigentlich die Erfahrung der Krise. In den einsamen Gedanken des eigenen Herzens bleiben. Mit seiner Angst allein fertig werden müssen. Nicht wissen, was aus der Krise heraus geschehen wird. Ich glaube, dass viele von uns solche Momente kennen und diese inneren Kämpfe nicht immer als Gewinn gesehen haben. Wenn sie nicht mehr zur Ruhe kommen, wenn sie den Frieden einfach nicht mehr finden, den sie mal hatten. Und manchmal zweifelt man sogar an seinem Glauben. Ich kenne das. Situationen, die für mich wie eine schwere Last auf meinen Schultern war. Und dann wachst du morgens auf und dir ist ganz warm. Du bekommst so Hitzewallungen, weil du dich mit diesen Gedanken auseinandersetzt und sie wie eine Macht über dein Leben kommen. Dann brauchst du wieder eine Ausrichtung. Und ich frage euch, passiert das denn wirklich, dass Gott uns manchmal Schmerzen zufügt? Sagt er manchmal Nein zu unseren Träumen und zu unseren Sehnsüchten? Ich denke ja. Gott lässt vieles zu in unserem Leben. Und manchmal enttäuscht uns dieser Gott auch, an den wir glauben. Und dann kann es sich so anfühlen, als sei Gott gegen uns. Wir verstehen Gott nicht und es beginnt ein ernster Glaubenskampf in unseren Herzen. Kennt ihr das? Im Psalm 44 hat das einer erfahren. Da schreibt er, Herr, erwache, warum schläfst du? Wache auf und verstoße uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Angesicht und vergisst unser Elend und unsere Bedrängnis? Das ist die Erfahrung der Einsamkeit. Ich habe in dieser Woche einen Anruf von einem wirklich guten alten Freund bekommen. Er musste wieder mal meine vertraute Stimme hören, sagte er, und etwas mit mir teilen. Und ich spürte schon gleich zu Beginn, als er begann zu reden, spürte ich, da war Trauer in seiner Stimme. Und ich fragte ihn, was ist los? Ohne dass ich jetzt hier in Einzelheiten gehe, es waren schlechte Nachrichten aus seiner Familie. Die Frau hatte eine Krebsbehandlung vor sich. Beim Enkel ist Leukämie festgestellt worden. Und noch ein anderes Kind von ihm war schwer erkrankt. Da gibt es nichts auszusetzen an dem Wort, das der Psalm sagt: Warum verbirgst du dein Angesicht und vergisst unser Elend und unsere Bedrängnis? Oder nehme ich einen Text aus den Klageliedern. Da schreibt der Autor: Gott hat mich eingemauert, dass ich nicht herauskommen kann. Mit ehernen Ketten hat er mich beschwert. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Das sind wirklich schwere Schreie der Enttäuschung von Menschen, die sich an Gott geklammert haben oder noch klammern in ihrem Schmerz. Auch im christlichen Leben geht nicht alles auf. Und wenn es uns persönlich trifft, dann kann es richtig wehtun. Der Schmerz der Enttäuschung kann wirklich qualvoll sein. Und dann kämpfen wir mit Gott um Antworten. Und weil wir ihn nicht verstehen, hinken wir in unserem Glauben. Und ich bin sicher, ihr alle kämpft immer wieder manchmal solche Kämpfe, in denen wir Gottes Reden und Gottes Segen so sehr vermissen. So wie hier in der Geschichte mit Jakob. Er kämpft mit einem Unbekannten. Er weiß nicht, wer es ist. Er weiß nicht, worum es geht und was mit ihm geschieht. Aber irgendwann in diesem Kampf spürt er, hier geht es um mehr. Sein Gegner verletzt ihn an der Hüfte. Jakob hinkt sich durch den Kampf und er erkennt, in meinem Kampf geht es um Gott und mich. Gott selber ist der Urheber meines Schmerzes. Und wie reagiert Jakob? Ich habe den Eindruck, als wenn Jakob den Lautsprecher Gottes hört, aus dem es tönt: Lass Gott nicht los. Lass Gott nicht los. Jakob wendet sich nicht von Gott ab. Er gibt nicht auf, auch wenn er im wahrsten Sinne des Wortes angeschlagen ist. Ein Ausleger, Jens Kaldewey, schreibt: Er hält mitten im akuten Schmerz daran fest, dass dieser ihm Schmerz zufügende Gott der Gott des Segens bleibt, der ihn segnen kann und segnen wird. Er bleibt im Schmerz standhaft und weigert sich, von Gott zu lassen. Das ist wie mit diesen Tomaten. Wir würden manchmal diese unreifen Früchte vielleicht gerne abreißen und Gott sagt: Warte, bis die Frucht wächst, bis du entdecken kannst, dass mein Segen wirklich in der Fülle bei dir ankommt. Reiß ihn nicht zu früh an dich, sondern nimm die Frucht dann, die Frucht des Segens, wenn sie reif ist. Ich lasse dich nicht, sagt Jakob, du segnest mich denn. Es kommt mir vor, als hätte Jakob den Lautsprecher Gottes umgedreht und hätte ihn in Richtung Gottes Ohr gedrängt und gedreht, damit Gott weiß: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Was für ein Moment im Leben Jakobs. Er verlangt nach Segen mitten im Schmerz. Und dabei gibt es bis heute ja auch ganz andere Möglichkeiten, mit dem Schmerz umzugehen. Du könntest dich, wenn es dich trifft, zum Beispiel von Gott verabschieden, weil du es einfach satt hast, mit den Fragen nicht mehr umgehen kannst. Oder du beginnst, Gott wirklich massiv anzuklagen. Und das sehen wir in den Psalmen, wie das immer wieder Menschen tun. Eine andere Möglichkeit, mit dem Schmerz umzugehen, ist auch, deinen Glauben runterzufahren, zu resignieren und nur noch so gestottert dein Christsein dahin zu leben. Und Jakob kämpft mit Gott. Er kämpft mit ihm um den Segen. Ich lasse dich nicht. Ich will gesegnet sein. Und wie kann das praktisch passieren? Drei kurze Dinge. Nimm deinen Schmerz und deine offenen Fragen ernst. Wenn du enttäuscht bist, dann verdränge diesen Schmerz nicht. Der ist doch da, er ist doch in dir, dieser Schmerz. Und selbst wenn du ihn ganz tief in deine Seele stecken würdest, er wird irgendwann wieder hochkommen. Ein zweites: Kämpfe mit Gott über deine Enttäuschungen. Werde ehrlich vor Gott, der immer nur dein Bestes sucht. Fang an zu reden, ohne dich zurückzunehmen. Vorwürfe oder Bitterkeit oder vielleicht sogar Ärger oder Groll oder Wut. Deine ganze Enttäuschung gehört vor Gott. So wie im Psalm 88 es heißt, Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht schreie ich zu dir. Gott erklärt sich für zuständig für den seelischen Sondermüll deines Lebens. Und das Dritte, gehe aufmerksam mit dem gekreuzigten Jesus Christus um. Denn Gott hat seinen Schmerz über eine sündige Welt unglaublich ernst genommen. Als Jesus in diese Welt kam, mit einem Auftrag seines Vaters im Gepäck, nämlich Menschen aus ihrer Schuld verhaftet zu erretten, da wurde das Leben Jesu wie ein Lautsprecher Gottes. Lass Gott nicht los, suche ihn. Traue nicht nur um die Gebrochenheit in deinem Leben, um die Schuld, die auf deinem Leben lastet. Kehre um, werde ein neuer Mensch, einer, der Gott wieder Raum gibt in seinem Leben. Einer, der Gott ehrt. Einer, der die Kraft des Heiligen Geistes neu entdeckt, der einen anderen Menschen aus dir machen kann. Als Jesus am Kreuz hing, da fühlten seine Jünger sich unglaublich schwach und sie dachten alle, es ist vorbei. Die totale Enttäuschung, ein tiefer Schmerz über den Verlust ihres Herrn. Und sie konnten nicht erkennen, dass in diesem Schmerz am Kreuz schon das Heil gelegen hat. Im Schmerz liegt manchmal auch der ganze Segen Gottes. Und darum können wir beten, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wir können beten, Herr, ich will deine Spur in meinem Schmerz verstehen lernen. Ich will deinen Schmerz in deiner Spur verstehen lernen. Und ich spüre, Herr, dass dein Schmerz etwas mit meinem Leben zu tun hat. Und dann wird Gott dir sagen, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn hören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. So ist Gott. Und darum kann ich dich nur ermutigen an diesem Tag, dass du dich an Gott wendest und sagst, ich lasse dich nicht, Gott, es sei denn, dass du mich segnest. Und das heißt ja auch für dich, bleibe zu Hause bei ihm. Das Leben mag dir manches geben und manches nehmen, aber das Zuhause, was Gott dir im Glauben gibt, das wird dir niemand nehmen können. Und darum meine Frage auch an diesem Tag, bist du zu Hause bei Gott? Und wenn ja, dann wirst du erfahren, wie Gottes göttliche Veränderung zu einem wirklichen Schatz in deinem Leben wird. Wer bei Gott zu Hause ist, der wird immer als erstes seine unermessliche Liebe kennenlernen. Das ist der Segen Gottes, wenn du ihn nicht lässt. Das ist der Segen Gottes, wenn du ihn nicht lässt. Und wisst ihr, dann kann aus einem Betrüger, einem Scheißele, wie dem Jakob, ein Israel werden. Denn dieser Mann, mit dem er kämpft, sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Das soll nicht mehr deine Identität sein. Die Leute sollen dir nicht mehr sagen, dass du dieser ewige Betrüger und Lügner bist. Du sollst Israel heißen, was Kämpfer Gottes heißt. Angefüllt mit neuem Segen. Und du darfst das auch erleben. Bete um diesen Segen, damit Gottes Wille in deinem Leben geschieht. Und so ist Jakob tief gesegnet. Und er nennt den Ort, an dem er da war, Pniel, was so viel wie Angesicht heißt. Und er sagt, ich habe das Angesicht Gottes gesehen und ich bin gerettet worden. Ich musste nicht sterben. Ich wünsche dir in dieser Woche, dass du ein Pniel erlebst und dass du spüren kannst, hier in diesem Moment war Gott da und er hat mit mir geredet. Und ich habe zu ihm gesagt, ich lasse dich nicht, Herr, es sei denn, du segnest mich. Und darum möchte ich jetzt noch mit euch beten. Wir werden für einen Augenblick still. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Segen in unserem Leben immer wieder neu erfahren werden kann. Und wir danken dir für alles, was wir bis zu diesem Tag schon erlebt haben, wo du uns in Augenblicken, in denen wir keine Perspektive für unser Leben hatten, neue Gedanken aufgetaucht sind und du eine Perspektive geschenkt hast. Und wir danken dir, Herr, dass du weißt, was in jedem von uns in diesem Augenblick an Gedanken lebendig wird. Und wir wollen uns retten lassen, Herr, aus dem inneren Klagen unserer Seele, aus den Nöten unserer familiären Beziehungen. Wir wollen uns retten lassen aus der Schuld, die auf unserem Leben lastet. Und auch da, wo wir uns von Gott, von dir verlassen fühlen, wir wollen uns retten lassen und dir sagen, wir lassen dich nicht, Herr, es sei denn, du segnest uns. Und so bitten wir dich, dass wir deinen Segen in ganz neuer Weise erleben und beten dich an. Du kennst unseren Weg und du gehst mit. Wir preisen dich dafür. Amen. Gott segne euch in dieser kommenden Woche mit diesem Wort. Amen.